vom Programm zum Computer. Na, wir kriegen unser Programm auf einem Rechner tatsächlich ausgeführt. Dabei befassen wir uns mit dem Aufbau von Computern, wie sie denn aussehen, wenn sie pro verarbeiten könnten. Ja, mit der Architektur, mit sogenannten maschinennahen Sprachen und mit dem ebenen Modell der Rechnerarchitektur. Und der Ansatz ist erstmal folgender. Wir können uns zwei Möglichkeiten, zwei Zugänge ausdenken. Der eine ist, wir haben einen Computer, der kann Pro direkt ausführen. Ja, Pro ist eine Programmiersprache, die haben wir so konstruiert, dass Maschinen sie ausführen können. Na, warum soll unser Computer das nicht können? Der Ansatz ist relativ unpraktisch und wird auch eben bei realen Maschinen gar nicht durchgeführt, denn Sie können sich vorstellen, wir haben in Pro sehr viele Sprachelemente und wenn Sie dies in Schaltungen realisieren wollten, ne, dann wären eben diese Schaltungen außerordentlich komplex. Na, und würden Sie nur eine geringe Änderung an Ihrer Programmiersprache vornehmen, ne, Programmiersprachen entwickeln sich ja auch weiter, ne, Pascal 7.0 oder so irgendwie, das kennen Sie alles, ne, so, oder Word 25.1. Solche Dinge entwickeln sich weiter und insofern müssen Sie jedes Mal einen neuen Rechner bauen. Das ist außerordentlich unhandlich. Der zweite Ansatz verläuft folgende und das ist der, der in der Praxis durchgeführt wird. Man transformiert die Sprachelemente von Pro schrittweise auf immer einfachere Elemente, bis man schließlich ein Niveau erreicht hat, das tatsächlich durch elektronische Schaltungen realisiert werden kann. Na, also so eine Anweisung wie X ergibt sich aus Y wird so lange in einzelne Teile, in einzelne Bausteine zerlegt, sodass sie hinterher sozusagen ein komplexes Gebilde haben, das praktisch nur noch aus Strom an, Strom aus, also aus Schaltvorgängen im Computer aus Strom oder Spannungsunterschieden, Spannungsniveaus besteht. Also wir versuchen eben pro schrittweise herunter zu transformieren auf ein Niveau von elektronischen Schaltungen. Und einen solchen Reduktionsschritt, wie der prinzipiell abläuft, den will ich Ihnen zeigen. Und zwar versuchen wir das an so einem Problem, einfach hier, wo Sie auch das Pro-Programm dann sehen, einlesen einer positiven ganzen Zahl, n, ne, einer beliebigen langen Folge von positiven Zahlen. Und in größer und kleiner summieren wir die Zahlen auf, die größer gleich n sind und kleiner gleich n. Das ist alles. Ne? Also Zahlenfolge, irgendeine Zahl denken Sie sich aus und alles, was größer als n ist, kommt. Merken Sie sich, das waren so und so viele und alles, was kleiner als n ist, merken Sie sich und das waren, gehen hinterher aus, das waren so und so viele. 17 Zahlen waren kleiner als n, 28 größer als n für so eine feste Zahl. Und da sehen Sie einfach dieses Pro-Programm nochmal dazu. Ja, und diese Aufgabe, dieses Pro-Programm jetzt auf einer Maschine auszuführen, ne, die klappt natürlich so nicht, weil wir eben versuchen wollen, jetzt dieses Programm zu zerlegen in einfachere Elemente, ne, und uns Richtung Hardware, Richtung Maschine runterzuhangeln. Ja, jetzt versuchen wir also mal Sprachelemente zu finden, mit deren Hilfe wir diese komplexen Pro-Sprachelemente irgendwie beschreiben können. Und das ist ganz einfach, man guckt sich einfach die ganzen Sprachelemente an und dann sieht man schon Dinge, die irgendwie vereinfacht werden können. Das eine sind zum Beispiel die Daten. Wir haben eine Reihe von Variablen, n, i, x, kleiner, größer. Daten müssen irgendwie gespeichert werden und die müssen also irgendwo in dem Rechner untergebracht werden und dazu hat ein Rechner eben einen Speicher. Und so ein Speicher besteht aus einzelnen Speicherzellen und die sind identifizierbar durch Adresse. Und in jeder Speicherstelle steht also ein Wert. Ne? Und wenn wir so eine Speicherzelle ansprechen wollen, ne, dann schreiben wir da einfach diesen Bezeichner, für den Wert, den die Speicherzelle aufnehmen soll, den schreiben wir einfach da dran. Ne? Und wir haben hier mehrere Variablen, also x, y und größer, kleiner und so weiter. Ne? Und dann machen wir also hier so einen Speicher auf. Der hat vier Speicherzellen und vier Adressen, 0 bis 3. Ne? Und sagen wir mal, dieses X soll jetzt hier in der Mitte, da soll die Speicherzelle mit der Adresse X, die soll dafür stehen, mit der Adresse 0 soll für das X stehen, und meinetwegen das größer für die Speicherzelle 3 und so weiter. Ne? Und damit haben wir hier unsere vier Speicherzellen, die wir hier haben, X, N, größer, kleiner, ne, die haben wir da irgendwo verwendet und in diesem Speicher untergebracht. Ja, so sieht es aus. Das ist eigentlich schon alles. Ne? Damit sind die Daten erfasst und eine viel rechnerbezogenere Darstellung angepasst worden. Jetzt gucken wir uns die Anweisungen an. Wenn wir so einen Speicher haben, in dem so Speicherzellen existieren, wo die benannt sind mit solchen Adressen, ne, dann ist natürlich klar, dass wir elementare Anweisungen benötigen, die mit diesen Speicherzellen irgendwie operieren können. Ne, man muss dann sagen, guck mal in die Nummer 7 rein, jetzt haben wir nur 0 bis 3, also guck mal in die Nummer 3 rein und zeig mir, was da drin ist. Ja, oder guck mal in die Nummer 3 rein, da ist eine 7 drin, nee, will ich nicht, ich will da eine 8 drin stehen haben, dann mach mal eine 8 da rein. Ja, und das sind solche Operationen. Und insofern sind eben, sobald man einen Speicher hat und solche Speicherzellen, die in dieser Form jetzt dargestellt sind, dann haben wir auch Operationen, die sich auf diese Speicherzellen beziehen. Transportiere eine Speicherzelle in eine andere Speicherzelle, transportiere eine Speicherzelle in eine Konstante, vergleiche mal zwei Speicherzellen, führe Vergleich kleiner gleich aus und so weiter, gib mal eine Speicherzelle aus. All solche Operationen brauchen wir dann, wenn wir solche Speicherzellen zur Verfügung haben. Und in unserer Sprache, und jetzt haben wir schon wieder eine neue Programmiersprache, die wir gerade einführen, die ist dann ein bisschen einfacher, das ist nicht mehr Pro, sondern so ein abgespecktes Pro. Ja. Da haben wir dann so eine Operation GET. Ne? Da geben Sie dann eine Nummer hinten an, meinetwegen 3, ne? Und dann wird in die Speicherzelle 3 das gespeichert, was gerade von der Tastatur eingetippt wird. Oder wenn Sie hier was transportieren wollen, dann schreiben wir einfach in Zukunft X nach A. Speicherzelle X kriegt die Summe des Inhalts zweier Speicherzellen zum Beispiel. Ne? Dieses Groß A ist dann Ausdruck. Und Sie können nicht nur die Summe nehmen, meinetwegen auch das Produkt oder was immer Sie da wollen. Da können Sie so einen ganz normalen arithmetischen Ausdruck hinschreiben. Ja, transportiere eine Speicherzelle in eine Konstante. Sieht einfach so aus. Führe einen Vergleich durch. Da schreiben wir dann einfach Vergleiche, also die Speicherzelle X mit einer Konstanten, meinetwegen mit ungleich. Oder auch mit gleich. Oder wenn wir eine Speicherzelle ausgeben, dann schreiben wir dann einfach Print von X. Dann kriegen Sie diese Speicherzelle X, 0 bis 3 müssen wir dann schreiben, die kriegen Sie dann auf dem Bildschirm ausgegeben. Ja, und damit haben wir schon eine Reihe von Befehlen formuliert, die einfacher sind und das Ganze eben schon aus Rechnersicht handhabbarer machen. Beachten Sie dabei die Schreibweisen. Ne? Also wenn wir eine Speicherzelle X meinen, dann schreiben wir da X. Ne? Und wenn wir den Inhalt meinen, dann schreiben wir da noch so ja, komische Klammern drumherum. Ne? Das heißt dann eben Inhalt von X. Manchmal kann man das in diesen Sprachelementen, die ich jetzt formuliert habe, gar nicht richtig entscheiden. Ne? Wenn Sie get von X machen, dann wollen Sie natürlich an die Speicherzelle X etwas transportieren, nämlich die Eingabe. Aber wenn Sie put von X machen, ja, dann wollen Sie ja den Inhalt von X auf dem Bildschirm ausgeben und nicht nur einfach ein X. Ja? Also man kann nicht immer unterscheiden, ob der Inhalt gemeint ist oder die Speicherzelle selber. Aber hier zum Beispiel bei X ergibt sich aus 0, da ist eben X die Speicherzelle, ne, nicht der Inhalt. Aber wenn da steht X gleich Y, dann meinen Sie die beiden Inhalte von den Speicherzellen. Ja? Das muss man eigentlich nur unterscheiden. Das wird in dem Programm einfach aus dem sozusagen aus der Verwendung ersichtlich, was man da gemeint hat gerade. So, und dann haben wir in der Programmiersprache eine Reihe von Konstruktoren. Ne, und wenn wir die auch noch irgendwie beseitigen können, ein bisschen zusammenstreichen können, dann haben wir da auch schon was gewonnen und das Programm dadurch deutlich einfacher gemacht. Konkatenation ist einer der Konstruktoren, der kann bleiben. Ja, also wenn wir jetzt Anweisungen in der Folge hinschreibt, so Anweisung, 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 heißt das, mach erst das, mach erst das, mach erst das. Das ist Konkatenation, das kann auch so bleiben, das macht die Maschine, die macht ja sowieso immer nur erst das, erst das, erst das. Bedingte Schleifung, Anweisung, das ist, wenn man genau hinschaut, eigentlich nichts anderes, als dass man die normale Reihenfolge durchbricht. Das Programm schreiben Sie irgendwie linear auf und eigentlich meinen Sie, wenn nichts anderes gesagt ist, immer mach erst das, mach erst das, mach erst das. Nur irgendwann sagen Sie mal an irgendeiner Stelle, hier kommt eine Bedingung, die Bedingung sozusagen, von der mache ich abhängig, ob ich erst an der Stelle weitermache oder irgendwie an der Stelle da unten. Also Sie durchbrechen die normale Reihenfolge manchmal und haben da so eine Art Pfeile, wo dann gesagt wird, mach an der Stelle weiter. Und dies löst man in Programmiersprachen, in maschinenlehrenden Programmiersprachen durch sogenannte Sprünge und Marken. Jetzt schauen Sie sich dieses Programm einfach an. Hier links ist nochmal das Programm in Pro. Und rechts ist jetzt das Programm, was wir bekommen, wenn wir diese Vereinfachungen nutzen. Größer als 0 bleibt so. Größer ist eine Speicherzelle. Und da wird jetzt der Wert 0 eingegeben. Least wird get. Und dann haben Sie unten eine Schleife. Und da sehen Sie, dass da die Reihenfolge unterbrochen wird. Sie gehen dann, wenn Sie da unten an das Ende kommen, wieder an den Anfang und prüfen nach, ob x ungleich 0 ist. Und dieses wieder zurückgehen an den Anfang ist eigentlich nichts anderes als ein Durchbrechen der normalen Reihenfolge und das wird realisiert durch einen Sprung und durch eine sogenannte Marke. Also wir berechnen oben, da wo Schleife Doppelpunkt steht auf der rechten Seite, berechnen, ob x ungleich 0 ist. Und dann haben wir die Situation, falls das nicht zutrifft, dann machen wir an der einen Stelle weiter und falls das zutrifft, machen wir einfach im normalen Text weiter. Also falls es nicht zutrifft, geht es weiter da unten an der Marke Ende. Und falls es zutrifft, machen wir da weiter, wo steht, berechnen, ob x kleiner gleich n ist. Und falls das zutrifft, wieder kleiner, gibt es das kleiner plus x und ansonsten weiter bei. Da haben Sie also jetzt gesehen, dass hier keine einzige Schleife mehr auftaucht, in diesem Sinne, und auch keine Wenn-Dann-Sonst-Anweisung. Sondern wir haben alle diese Situationen, bei denen Reihenfolgen von dem normalen linearen Ablauf durchbrochen werden, bei denen diese Reihenfolge durch sogenannte Sprünge realisiert werden. Also weiter bei ist ein Sprung. Und solche Sprünge, die verzweigen dann immer zu Marken. Entweder weiter bei Ende oder hier ist eine Marke, next Doppelpunkt. Ist eine Marke, die eben vor der Anweisung get von x steht. Und nun haben Sie dieses Programm komplett linearisiert, textuell, und sorgen dafür, dass eben durch Marken bestimmte Positionen des Programms ausgezeichnet werden und durch Sprünge bestimmte Positionen angesprungen werden können. So, und das Ergebnis, was wir dabei erzielt haben, ist, wir haben genau dieses reduzierte Programm hier, in dem eben viel weniger Konstruktoren verwendet worden sind, als in dem Originalprogramm. Das Ergebnisprogramm ist nicht mehr so schön übersichtlich, weil Sie da diese Marken haben und diese Sprünge. Aber dem Rechner ist es egal, der will ja auch keine Übersichtlichkeit, der will ja Ausführbarkeit haben. Wie sieht denn so ein Rechner überhaupt aus, der jetzt sowas ausführen könnte? Wenn wir Daten haben, dann brauchen wir natürlich einen Datenspeicher, das ist klar. Aber es muss auch immer noch gerechnet werden. Es muss verglichen werden. Es muss irgendjemand zuständig sein, der dieses Programm sozusagen korrekt in der richtigen Reihenfolge abarbeitet, den Überblick behält. Es muss irgendwo einen Speicher geben, in dem dieses Programm überhaupt abgelegt ist. Der Rechner muss dieses Programm irgendwie in ständigem Zugriff haben und da darauf zugreifen können und die einzelnen Anweisungen sich angucken können. Und eine Ein- und Ausgabeeinheit brauchen Sie immer noch. Das heißt, Sie brauchen also einen Datenspeicher, ein Rechenwerk, ein Steuerwerk, einen Programmzettel und eine Ausgabeeinheit. Das sind die zentralen Komponenten und in den realen Rechnern ist es meist so, dass der Daten- und der Programmspeicher die sind identisch, ne, sie haben keine zwei verschiedenen Platten, wo sie auf der einen das, die Programme haben und auf der anderen die Daten, das ist nicht der Fall, sondern sie haben auch intern keine unterschiedlichen Speicherschaltkreise dafür. Meist sind diese identisch, aber das ist in diesem Zusammenhang jetzt völlig uninteressant. Also kriegen wir eigentlich folgenden Maschinenaufbau. Ja, wir haben dieses Rechenwerk und wir haben das Steuerwerk und wir haben den Programmzettel, ein Ausgabewerk und Speicher. Ja, der Speicher hat immer noch diese vier Zellen, die mit solchen Adressen oder jetzt hier mit den Bezeichnern der Übersichtlichkeit halber verbunden sind. Wir haben das Rechenwerk, das immer, wenn es ein paar Daten kriegt, solche, so eine Operation durchführt, plus, minus, mal, auch Vergleiche. Und wir haben das Steuerwerk, das sozusagen mittendrin sitzt und alles kontrolliert, insbesondere vom Programmzettel liest, was als nächstes zu tun ist, ne, und die entsprechenden Operationen dann im Speicher, im Rechenwerk und im Ein-Ausgabewerk ansteuert. Und wenn Sie die Situation haben, dass Sie eben den Speicher und den Programmzettel miteinander verknüpfen, ne, dann sieht das Ganze eben so aus, dass Sie hier praktisch Programmzettel und Datenspeicher in einem einzigen Speicher zusammenraffen. Ja? Dann befinden sich die beiden Dinge da und das Steuerwerk greift dann eben auf die beiden zu. Und Datenspeicher und Programmzettel sind dann eben im selben Speicher untergebracht und nur noch praktisch einfach logisch voneinander getrennt, aber nicht mehr technisch. So, das Ergebnis ist jetzt eigentlich folgendes. Wir haben nur noch drei Grundbefehle, ne, wir können was vergleichen, wir können Wertzuweisungen machen, indem wir Werte in Speicherstellen reinschreiben und wir haben diesen Sprung. Und der einzige Konstruktor, den wir noch zur Verfügung haben, ist die Dekonkatenation. Ja, die Schleifen und auch die bedingten Anweisungen sind jetzt vollständig entfallen und damit ist das Ergebnisprogramm natürlich viel einfacher von seiner Struktur und von den Komponenten, einfacher in seiner Komplexität, nicht übersichtlicher, einfacher nur in der Darstellung, als das ursprüngliche Programm und damit sicherlich besser geeignet, ausgeführt zu werden, als unser ursprüngliches Programm. Ne, ein bisschen Problem ist es noch, wenn man Prozeduraufrufe vereinfachen will, das schauen wir uns später mal an, da braucht man eine spezielle Datenstruktur, das geht also nicht so einfach, wie wir das jetzt hier formuliert haben. Prozeduraufrufe, da müssen Sie noch einiges für zu tun, aber in diesem Fall, in unserem Ausgangsprogramm hatten wir ja sowas gar nicht. Jetzt gucken wir nochmal ins Rechenwerk rein. Das Rechenwerk kann arithmetische Operationen durchführen. Ja, da haben wir noch eine ideale Vereinfachungsmöglichkeit, die Sie natürlich auch immer nutzen. Ne? Und da können Sie sich vorstellen, dass eben so eine Maschine das genauso macht. Und wenn Sie was rechnen müssen, rechnen Sie schrittweise. Ja, und wenn Sie so einen Ausdruck haben, da a plus 27 mal a plus b minus c mal d, ne, dann gehen Sie von innen nach außen und rechnen erstmal a plus b und dann haben Sie ein Zwischenergebnis und dann machen Sie mal 27 und so weiter. Das heißt, es ist nur natürlich, dass man auch dem Rechenwerk die entsprechende Komplexitätsminderung zubilligt, ne, dass wir dort eben einfachere Operationen verwenden. Und eine Vereinfachung steht hier, ne, Sie machen solche Hilfsvariablen, H1 bis H4, ne, und in denen speichern Sie Zwischenergebnisse ab. Und dann verknüpfen Sie eben diese Zwischenergebnisse, bis Sie das Endergebnis haben. Und da können Sie manchmal auch, wenn Sie geschickt sind, können Sie auch noch Bezeichner einsparen. Ne, also hier haben wir H1 bis H4 auf der linken Seite und wenn man genau hinguckt, brauchen wir eigentlich nur noch H1. Die anderen Hilfsbezeichner, die können entfallen. Ja, und das kann man systematisch machen. Also wenn immer wir einen Ausdruck haben, x ergibt sich aus Ausdruck, dann können wir den durch eine Folge von Wertzuweisungen ersetzen, die einfach nur aus so einer Zuweisung u ergibt sich aus v oder manchmal auch mit Vorzeichen u ergibt sich aus minus v bestehen oder einer zweistelligen Operationen. U ergibt sich aus V und dann der Operator dazwischen und dann der zweite Operand W. Ja, und als Operator haben Sie eben diese vier Grundrechenarten. Und interessanterweise geht dieses auch algorithmisch. Das heißt, Sie müssen das nicht selber tun. Die Transformation von einem Pro-Programm in solch ein vereinfachtes Programm hier kann selbst wieder durch die Maschine durchgeführt werden. Das ist ganz entscheidend, ne, dass also nicht Sie diese Operation durchführen müssen, sondern die Maschine selbst. Man kann das geeignete Programm dazu schreiben. Ja, und wenn wir dies uns angucken, ne, dann reduziert sich das Rechenwerk auch wieder auf eine ziemlich überschaubare Architektur. Es kann nämlich mit 3 Speicherzellen auskommen. Sie brauchen nur noch die beiden Operanden. Und in dem eigentlichen Rechenwerk wird dann so eine arithmetische Operation oder eine Vergleichsoperation oder auch eine logische Operation und oder nicht durchgeführt. Und dann wird in einer weiteren Speicherzelle das Ergebnis abgeliefert. Das Rechenwerk ist also dadurch sehr einfach geworden. Und man kann es eben noch weiter vereinfachen. Es geht nämlich so, und vielleicht lernen Sie das gerade in Grundlagen der technischen Informatik, Sie können alle diese Operationen, alle arithmetischen Operationen auf die Addition zurückführen. Das heißt, Ihr Rechenwerk braucht nur ein Addierwerk sein. Nicht mal ein Multiplizierwerk, Subtrahierwerk oder sowas. Und die Komponente Rechenwerk ist damit schon recht einfach, ne, und eigentlich fast vollständig beschrieben. Und jetzt schauen wir uns mal die anderen Komponenten noch des Computers, unseres fiktiven Computers an, der diese reduzierte Pro-Version verarbeiten kann. Das Steuerwerk muss jetzt Aufgaben leisten, die daraus bestehen, dass es eben sich vom Programmzettel oder vom Programmspeicher der Reihe nach Anweisungen anguckt. Es darf dabei nicht durcheinander kommen, also muss ich immer merken, welches die nächste Anweisung ist. Die ich gerade ausführe, weiß ich. Und die nächste ist dann folgende. Und dazu braucht es so ein Befehlsregister, wo es gewissermaßen irgendwie durch einen Zeiger oder durch eine Nummerierung irgendeine Beziehung zwischen dem Programmtext und diesem Befehlsregister herstellt. Ich bin im Moment bei der Zeile Nummer 7 in meinem Programm. Es muss den nächsten Befehl ermitteln. Dazu hat es der Befehlszähler sozusagen stellt die Verbindung zum Programm her, indem es immer sagt, ich bin gerade bei Nummer 7. Das Befehlsregister enthält den aktuellen Befehl. Das aktuelle Kommando, die aktuelle Anweisung. Und bei dem Befehlszähler nummeriert man einfach die Zeilen durch, 1, 2, 3 und so weiter, und merkt sich dann, ich bin im Moment bei Zeile 7. Und wenn ein Sprung ist, dann darf natürlich nicht bei Zeile 8 weitergemacht werden, sondern ich muss dann an der Stelle weitermachen, wo der Sprung hinführt. Und zwar, wenn ich da irgendwie den Sprung zur Marke Next oder Weiter oder Schleife oder wie der hieß habe, dann muss ich eben bei Weiter weitermachen. Weiterhin muss das Steuerwerk solche Rechnungen anstoßen und den Ablauf von Berechnungen durch das Rechenwerk kontrollieren und insbesondere die Ergebnisse und die Operanden hin und her transportieren. Operanden also vom Speicher zum Rechenwerk transportieren und das Ergebnis wieder zurück. Und es muss berechnen, wo sich denn Operanden befinden. Ja, wenn wir also so eine Operation meinetwegen A plus B durchführen, dann muss irgendwo herausgefunden werden, wo ist denn mein A? Mein A ist in der Speicherzelle Nummer 748 zum Beispiel, und diese Speicherzelle muss gelesen werden. Und das Ganze können wir jetzt so festhalten, indem wir zu folgender Architektur des Steuerwerks gekommen sind. Also wir haben mehrere Speicherzellen, Befehlsregister, Befehlszähler, wir haben 2 Komponenten, eine Adressberechnung und eine Kontrolleinheit. Und wir haben Datenflüsse, die vom und zum Speicher gehen, vom und zum Rechenwerk und vom und zum Programmzettel. Der Befehlszähler ist eine Information, ein Datum, das mir sagt, wo ich beim Programmzettel im Moment bin. Das Befehlsregister liest vom Programmzettel den aktuell gültigen Befehl. Der Befehl wird interpretiert, entsprechende Operationen beim Rechenwerk eingeleitet, entsprechende Adressberechnungen durchgeführt und Informationen aus dem Speicher geholt. Ja. Jetzt habe ich da mal den Begriff Register verwendet, ne? Also immer Speicherzellen, die so einem bestimmten Zweck dienen, wie hier so ein Befehlsregister, das ist ja nicht eine allgemeine Aufbewahrungsort für Informationen, sondern das ist ein spezieller Aufbewahrungsort, nämlich nur für die Befehle, und die bezeichnet man als Register. Hier ist nochmal die Architektur von einem Speicher, wie er im Moment klassisch eigentlich realisiert ist. Der Speicher kriegt Informationen vom Steuerwerk und besteht aus einer ganzen Reihe von Zellen. Und Daten und Adressen, welche Speicherzellen im Moment angesprochen werden, die werden über solche sogenannten Pufferregister, SAR und SBR hier, an den Speicher gegeben. SAR enthält die Adressen, die angesprochen werden müssen, also gib mir Adresse 17, bedeutet, dass man in dem Adressregister eben die Information 17 platziert. Und dann kommt vom Steuerwerk die Information, liest da was raus aus der 17, und dann landet in diesem Speicherpufferregister SPR diese Information, die in der Speicherzelle 17 steht. Oder umgekehrt, wenn geschrieben wird, wird die Adresse ins Speicheradressregister gepackt und zugleich ins Speicherpufferregister der Wert, der dort geschrieben werden soll. Und dann kommt vom Steuerwerk der Befehl Schreib, ne, und die Information Speicherpufferregister, der Wert landet an der entsprechenden SAR-Stelle irgendwo im Speicher. Ja. Hier kann man das nochmal live erleben, also Wertzuweisung x nach y soll gemacht werden. Ne, also berechne Adresse der Speicherzelle, die zur Variable y gehört. Ja, das macht irgendwie meinetwegen die 27 sein. Dann schreiben wir diese Adresse ins Register, SAR. Dann stoßen wir den Speicher an durch Lease. Ne, und dann steht diese Information, die an der Adresse X war, die steht jetzt im Speicherpufferregister. Y, habe ich da Y? Okay, ich denke gerade über Y. Ne? Gut, also Y steht dann da. Und jetzt wollen Sie diesen Wert transportieren in die Speicherzelle, die zur Variablen X gehört. Ja, dann berechnen Sie da die Adresse, das ist meinetwegen die 95, und schreiben die 95 ins Speicheradressregister. Ja, und dann stoßen den Speicher an und schreiben anschließend dadurch den aktuellen Wert von dem Y, der steht ja immer noch im Speicherpufferregister, der steht dann anschließend in Speicherzelle 95. Ja, so funktioniert also Zugriff auf den Speicher. So, jetzt zeige ich Ihnen auf der letzten Folie hier schon mal ganz klein geschrieben den gesamten Befehlssatz, der in der jetzt neu entwickelten Programmiersprache gegeben ist, wo wir nämlich alles weggeschmissen haben, was in Pro störte, ne? Unter anderem eben sozusagen die Konstruktoren, die wir nicht mehr brauchen, Operationen mit Variablen, Marken sind dafür vorhanden, Abfragen sind vorhanden, bestimmte Vergleiche sind vorhanden. Ne? Sie sehen hier zum Beispiel eben diese Lese- und Schreiboperationen für die Speicherzellen, Read-Write. Ne? Sie sehen hier Operationen für Transporte zwischen Speicherpufferregister und einem Register A des Rechenwerks. Ja, und hier zwischen den anderen Zellen. Dann sehen Sie hier ein paar arithmetische Operationen, hier ein paar Vergleiche. Na, hier sind Sprünge, bedingte und unbedingte. Und hier sind Ein-Ausgabe-Operationen. Und dieses Ganze ist jetzt das Sprachvolumen unserer sogenannten Maschinensprache, ne, maschinenartigen Sprache. Und als Ergebnis kann man festhalten, dass man, das muss man natürlich zeigen, alles, was wir in Pro formulieren können, auch in dieser maschinennahen Sprache formulieren kann. Nur ist es eben in einer Darstellung, die Maschine leichter verarbeiten kann, der Mensch dafür weniger. Und es gibt eine automatische Transformation zwischen Programmen, die wir in Pro formulieren, und Programmen, die wir in dieser maschinennahen Sprache formulieren.